da smo živi i zdravi i još godina sto, da je pesme i vina i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvijek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas.
Bravo! Hallo, hallo!
Hallo, liebe Freunde! Schön, dass ihr wieder da seid. Danke fürs Einschalten. Nela und ich haben es uns wieder bequem gemacht.
Genau.
Und sind aber nicht ganz alleine.
Ja, diesmal haben wir Verstärkung geholt. Aber wir wollen noch vorher das Feedback einholen.
Ja, gerne. Was ist bei dir aufgepoppt, Nela?
Ja, also ich habe Feedback bekommen von meinem unmittelbaren Umfeld, und zwar mit der Info, dass Erziehung ein schwieriges Thema ist, aus deren Sicht.
Mhm.
Auf der einen Seite haben sie es gut gefunden, dass wir das mit den ganzen Studien belegt haben. Auf der anderen Seite gab es aber auch Feedback in Richtung, dass Eltern, egal ob individualistisch oder kollektivistisch, ja sowieso das Beste für ihr Kind wollen. Und das ist dann unabhängig von dem jeweiligen Kulturkreis.
Das können wir, glaube ich, so bestätigen,
auf
oder?
Jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass mir wurde gefeedbackt, dass individualistische Gesellschaften, wenn sie ein Leid erfahren, sehr schnell zum Kollektivismus ummünzen. Und zwar, wenn zum Beispiel, und ich zitiere hier meine Schwiegermutter, wenn die Schneekatastrophe in den 1970er Jahren in Norddeutschland, als diese Katastrophe war, mhm, haben die eher individualistisch geprägte Kultur sofort kollektivistische Ansätze eingenommen.
Mhm. Also dieses Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube, das kann man auf viele Situationen nur münzen. Das hat man jetzt auch in der Pandemie zum Teil vor allem am Anfang gesehen. Man hat es aber auch, glaube ich, beim Hochwasser gesehen, auch diese Hilfsbereitschaft. Ich glaube, da kommen dann schon auch immer, ich glaube, das ist ja irgendwie so dieses, ja, der Mensch, dass er dann halt einfach merkt, wir gemeinsam sind wir stark und nur wenn wir uns unterstützen, kommen wir leichter durch Krisen. Ich habe das jetzt auch gemerkt am Anfang des Ukraine-Krieges, da war auch sehr viel Gemeinschaftsgefühl und wir halten zusammen und wir unterstützen und wir helfen. Ich glaube, dass solche Ansätze dann immer verstärkt kommen, also ohne jetzt absprechen zu wollen, dass das bei Individualistischen jetzt nicht vorkommt, aber ich glaube einfach, dass man in Krisen nochmal enger zusammenrückt. Also man merkt es auch, dass man vielleicht einfach auch, wenn man sich jetzt auch als Beispiel nimmt, dass man vielleicht auch viel mehr mit der eigenen Familie macht, sich auf die alten Werte unter Anführungsstrichen besinnt und einfach enger zusammenrückt.
Ja, genau. Ja, und also all in all ist es eben für alle Eltern wünschenswert, wenn sich die Kinder in gefestigte Persönlichkeiten entwickeln. Und Werte wie Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft eben leben, aber trotzdem auch auf eine Art und Weise auch eine Individualität haben oder ihre Individualität nicht aufgeben.
Ja, ich glaube immer, dass Extreme ganz schlecht sind. Und ich glaube auch bei diesen zwei Erziehungsmethoden oder Gesellschaftsformen ist immer die Mitte irgendwo sehr vorteilhaft. Und ich glaube auch, dass man hier, wenn man einen guten Mittelweg fährt und sowohl auf seine Bedürfnisse, auf sich selbst schaut, beziehungsweise auch auf die Gemeinschaft, auf dieses Teambuilding oder als Gesellschaft einfach, dass man zusammenhält. Und ich glaube einfach, dass allgemein betrachtet einfach das Beste ist.
Hast du noch Feedback bekommen?
Ja, tatsächlich habe auch ich einiges an Feedback erhalten, beziehungsweise haben wir uns auch unterhalten über kollektivistische und individualistische Erziehungsmethoden und welche hier angewandt wird und wie man es persönlich lebt. Wir haben auch festgestellt, dass hier auch sehr viele Facetten von kollektivistischer Erziehung eher früher mehr vorhanden war, als es aktuell ist. Und viele sehen sich auch eher in dem Kollektivistischen, weil sie dann doch, also obwohl sie das vielleicht, also es gibt viele Situationen, wo man eher das eine lebt und dann wieder die andere Situation, wo man das andere anwendet. Aber ich glaube grundsätzlich, dass trotz allem, trotz all diesen Argumenten hier auf alle Fälle die individualistische ausgeprägter bleibt. Ja, genau.
Das ja, und wir haben heute jemanden eingeladen, und zwar die Emilia. Die Emilia wird uns jetzt ein bisschen was über sich selbst erzählen und was sie auch gerade macht über Ausbildung und Beruf.
Also wir haben das ja auch ja, schon. Ja, und dadurch, dass das Thema doch breit gefächert ist, haben wir das auch schon in der letzten Episode angekündigt, dass wir das Thema auch breiter besprechen möchten, breiter diskutieren möchten und uns Verstärkung holen. Und du hast es auch gesagt, wir sind heute nicht ganz allein, wir sind zu dritt. Begrüßen wir an dieser Stelle unseren Gast. Emilia ist heute bei uns und wird uns etwas über sich selbst erzählen und natürlich auch über die pädagogische Arbeit bzw. ihren beruflichen Hintergrund.
Ja, hallo, mein Name ist Emilia, ich bin 35 Jahre alt. Ich arbeite in einem Jugendwohnhaus in einer Stadtnähe Salzburg, in Hallein, das kann man glaube ich auch sagen. Es ist ein Jugendwohnhaus, veraltet würde man sagen Internat. Diesen Begriff nutzen wir heute einfach nicht.
Wie lange bist du schon dort?
Ich arbeite seit Eröffnung, seit 2008, also seit gut 15 Schuljahre mit kurzer Karenz. Aber im Grunde eigentlich habe ich 10 Schuljahre auf jeden Fall mitgemacht. Genau, ich habe Pädagogik studiert und habe während des Studiums damals schon dort angefangen und bin die eine der dienstältesten Mitarbeiterinnen generell. Und
also wahrscheinlich ja eine der jüngsten Personen im Team, aber die dienstälteste.
Ja, genau, das kommt hin.
Erzähl uns doch mal was über dein Background.
Wie gesagt, ich bin 35 Jahre alt, ich lebe seit genau 30 Jahren in Österreich. Das heißt, ich bin mit 5 Jahren nach Österreich gekommen als Flüchtling mit meinen Eltern und meiner älteren Schwester. Und genau, also wir sind zuerst in einem anderen Bundesland, also wir haben zuerst im Burgenland gelebt und leben jetzt auch schon, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre in Salzburg. Meine Schulbildung habe ich in Hallein und in Salzburg genossen und also meine ganze Ausbildung eigentlich in Hallein, Salzburg.
Und du bist auch Mutter.
Genau, ich habe eine mittlerweile 8-jährige Tochter.
Wie sieht denn dein typischer Arbeitsalltag aus und welche Kinder, also welche Altersgruppen betreust du denn?
Bevor ich euch vom Alltag erzähle, erzähle ich euch einfach mal, um welche Menschen es sich handelt, um die ich mich kümmere. Das sind Jugendliche zwischen 14 und 18 oder auch 19 oder 20 Jahren alt, aber wir Pädagoginnen sind, also ich sage jetzt sehr bewusst Pädagoginnen, weil wir 3 Frauen im Team.
Oder du genderst.
Nein, wir sind wirklich 3 Frauen im Team. Die Jugendlichen, also wir kümmern uns um die Minderjährigen. Also wenn die Jugendlichen 18, 19 werden, dürfen sie natürlich noch viel mit uns zu tun haben, müssen sie aber nicht. Die Jugendlichen, wie gesagt, wir sind eine Art, also veraltet gesagt, Internat. Die Jugendlichen kommen aus ganz Österreich, teilweise auch aus Deutschland, um Schulen in Hallein zu besuchen, die es bei ihnen zu Hause nicht gibt. Das heißt wirklich von Wien, Tirol, Deutschland, wirklich aus ganz, ganz Österreich, eher aus dem ländlicheren Gebiet, und die kommen am Freitagabend, kommen die immer zu uns, sind die ganze Woche bei uns und Sonntagabend kommen sie und am Freitag am Nachmittag nach der Schule fahren sie nach Hause. Unser Arbeitsalltag schaut so aus, also wenn man in den Hauptdienst kommt am späten Nachmittag, wir haben eine Art Dienstprotokoll, da liest man sich einfach mal durch, was ist gestern oder die letzten Tage passiert, und man schaut einfach, was ist einfach mal, was soll ich sagen, ich benutze jetzt Namen für Beispiele, die natürlich nicht fiktiv sind, genau. Aber wenn es da steht, keine Ahnung, der Anna ging es heute Morgen nicht gut, bitte nach der Anna schauen, dann mal nach den kranken Kinderlein schauen, von Dingen wie auch, dem geht es nicht gut, er oder sie hat gestern geweint, vielleicht ein Auge drauf haben, also einfach die letzten Tage oder am Vortag, was war das, aufzufangen und sich darum zu kümmern.
Was sind so die größten Herausforderungen bei euch in der Arbeit mit Jugendlichen in dieser Altersgruppe?
Die größten Herausforderungen, ja, sind viele. Es ist halt sehr, sehr breit gefächert bei uns. Wir kümmern uns einerseits auch mit um die Schuldinge, wir kümmern uns auch um private Dinge, von Liebeskummer oder auch Probleme mit Eltern. Also man muss schon sehr vielschichtig sein, würde ich sagen.
Also man deckt sehr viel.
Man deckt viel, genau, man deckt sehr, sehr viele unterschiedliche Themen ab. Man ist irgendwie für die unterschiedlichsten Thematiken für die Jugendlichen da. Also ich würde schon sagen, man muss schon, also sollte schon sehr vielschichtig sein, also weltoffen. Und
was macht eine gute Pädagogin aus?
Okay, ich glaube, ich würde das jetzt ein bisschen mit Kompetenzen gleichstellen, die Frage. Ich glaube, was halt ganz, ganz wichtig ist mit der Arbeit mit Jugendlichen, vielleicht auch, das habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt, wir haben wirklich 150 Jugendliche.
Und ihr seid zu dritt.
Ja, zu zweit im Dienste. Also ich glaube, man muss oder sollte auf jeden Fall kommunikativ sein, offen sein, keine Vorurteile mit sich, also oder hoffentlich gar keine. Wir haben die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten auch Geschichten, mit unterschiedlichen Neigungen. Die sehen unterschiedlich aus. Also wirklich weltoffen sein, tolerant, riesend, also tolerant, wertfrei sein, natürlich auch empathisch und vielleicht zum Schluss das Allerwichtigste, vergisst man vielleicht auch manchmal im Alltag, ist Humor. Auch manche Dinge auch wirklich mal okay, auch drüber lachen und auch sacken lassen.
Ist man da so ein bisschen die Mama, beziehungsweise ich sage jetzt Mama bewusst, weil ihr weiblich seid, aber ist man da jetzt auch so ein bisschen die Mama für die Jugendlichen?
Ich würde sagen, ganz, ganz unterschiedlich. Für die einen sicher ja, für andere weniger, ganz unterschiedlich.
Und dadurch, dass du ja auch einen Migrationshintergrund hast und auch eher dieser kollektivistischen Erziehungsform unterlegen bist, in dich jetzt aber in einer anderen Umgebung auch beruflich befindest, welche Unterschiede gibt es? Was kannst du als sagen, ich habe diesen Background, der hilft mir besonders. Welche Unterschiede stellst du fest bei den Jugendlichen in Verbindung oder im Gegensatz zu dem, was du an Erziehung genossen hast?
Also ich würde sagen, ein Unterschied zu meiner Erziehung und zu der Erziehung, die Jugendliche heutzutage genießen, also das sind ganz, ganz viele Unterschiede, aber was mir in meinem Arbeitsumfeld auffällt und auch in dem Arbeitsumfeld von Lehrern und Lehrerinnen, ich kenne sehr, sehr viele, ist halt einfach das Einmischen von den Eltern in den eigenen Fachbereich, also wo Eltern mit Konflikten, die wollen teilweise Konflikte von ihren Kindern lösen, also die Eltern mischen sich einfach viel zu sehr ein.
Hast du da auch eine Story für uns?
Also Eltern, ich überlege gerade, also ich hatte heuer zum Beispiel ein Beispiel, da wären zwei Mädchen, also wir haben lauter Doppelzimmer, also zwei Jugendliche teilen sich ein Zimmer und haben ein eigenes Bad oder Einzelzimmer und die Einzelzimmer bekommen bei uns die Maturanten und die älteren Schüler und Schülerinnen. Also Mädchen teilt sich das Bad mit ihrer Zimmerkollegin und die Mutter kommt dann bei Einzug zu uns. Nein, und ihre Tochter, die kann das nicht, die schafft das nicht, weil sie hat ja zu Hause ein eigenes Bad und Toilette und das geht nicht. Ich habe dann mit dem Mädchen gesprochen und gesagt, ja, so, tu jetzt zieh mal ein und wir geben den ganzen Mal ein paar Wochen Zeit, dann schauen wir, wie es dir geht und wir finden immer Lösungen. Und die Tochter, also das Mädchen hätte sich ja wirklich auf das eingelassen, aber für die Mutter keine Chance. Und wir haben dann noch irgendwie ein Einzelzimmer gefunden, das hat sie dann bekommen. Und ich finde, das meinte ich eben, die Eltern sind schwieriger als die Jugendlichen. Mit den Jugendlichen finde ich schneller den Kompromiss zu sagen, okay, komm, mach du und wir schauen dann einfach in ein, zwei Wochen, wie es dir geht. Wenn es gar nicht geht, dann tun wir eh. Aber für die Mutter war das. Oder auch ein anderes
Beispiel. Also was ich mir jetzt daraus mitnehmen würde, ist auch als Tipp, ist, dass man auch als Elternteil, selbst wenn man sagt, ich kenne mein Kind.
Ihnen mehr zutrauen.
Und zutrauen und einfach auch mal Neues ausprobieren und sagen, ich schaue es mir jetzt an und ich lasse es mal zu.
Oder auch, auf jeden Fall, also da bin ich auf jeden Fall bei dir, wir hatten, hatten wir heuer zweimal sogar, da hatten wir zwei Mädchen, die Streit hatten, waren zuerst Best Friends und dann ist das halt total gekippt eben die Mädchen hatten einen Krach, haben gestritten und wir haben sie dann, das wollten sie auch beide, dass sie dann eben nicht mehr im selben Zimmer sind, sondern wir haben die dann auseinandergelegt. Auf jeden Fall ruft dann in der Zwischenzeit die Mutter von der einen an, verlangt die Telefonnummer vom anderen Mädchen, damit sie diesen Konflikt löst. Und das sind Dinge, das geht einfach nicht. Eltern rufen an und sagen, ja, es passt heute, dass mein Kind bis 3 Uhr in der Früh fortgeht. Ich meine, sie können nicht die Regeln in unserer Institution machen. Also ich sage immer, ich mache auch nicht die Regeln bei Ihnen zu Hause, was Sie am Wochenende machen. Also diese Übergriffigkeit von Eltern, die anrufen und Dinge verlangen für ihr Kind, weil das halt für ihr Kind so passt, wo ich halt immer sage, wir haben halt 150 Kinder und nicht nur ein Kind, das ist schon oft sehr, sehr übergriffig. Also da muss man...
Also eigentlich müsste man ja sozusagen für jede einzelnen Jugendlichen eine eigene Hausordnung schreiben.
So ungefähr.
Genau, aber ihr handelt aber ja dann im Sinne des Kollektivs sozusagen,
absolut.
Oder?
Absolut. Ja, absolut. Das geht ja nicht anders. Wir haben 150 Jugendliche. Natürlich gibt es da einige Regeln, wo ich sage, die sind für einige nicht so toll. Die profitieren davon nicht. Ja, wir haben Studierstunden Montag, Dienstag, Mittwoch von 19 bis 20 Uhr müssen alle jüngeren Schüler und Schülerinnen im Zimmer sein. Wir gehen dem nach und kontrollieren, schauen, ob sie da sind. Und natürlich haben wir Einzelschüler und kleine Genies, die in dieser Zeit rausgehen könnten und keine Ahnung was machen könnten. Aber da wir ja, wie gesagt, zu zweit im Dienst sind, können wir jetzt nicht große Ausnahmen machen, dass der eine da an diesem Abend im Kino ist, der andere eine Freundin besucht, da müssen wir uns Listen schreiben und so weiter. Das geht einfach nicht. Und auch natürlich im Sinne aller ist es halt wichtig, dass es halt täglich mal eine Stunde am Abend gibt, wo wirklich Ruhe ist. Auch wenn das einige nicht so brauchen. Also und da muss man im Sinne aller handeln.
Gemeinschaftsinteresse genau. Vor diesen genau. Individuellen Interessen.
Ist auch für viele Eltern ganz, ganz schwierig. Die rufen an und wollen ihre Kinder von dieser Lernstunde abmelden. Das geht nicht. Das ist ein Paket, wenn man bei uns wohnt. Das ist halt so. Das geht einfach nicht anders.
Schwierig, ja.
Okay, und du bist selbst Mutter, hast du gesagt. Wendest du eine bestimmte Erziehungsmethode bei deinem Kind an?
Eine bestimmte nicht. Ich glaube auch, dass es bei mir eine Mischung ist zwischen kollektivistischer Erziehung und individueller Erziehung. Also mir ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass mein Kind auch in einer Gruppe sich fügen kann, sich integrieren kann, aber auch natürlich ihre Individualität nicht verliert. Aber mir ist es schon wichtig, dieses wirklich, also ich habe auch ihre letzten Folgen natürlich gehört, im Sinne, dass gewisse Dinge passieren, im Sinne aller und dass das auch wichtig ist und man halt nicht immer, dass es halt nicht immer um dich geht, dass man sich halt da auch fügen muss. Und ich merke schon, dass sie ist jetzt in der sie ist fertig mit der zweiten Volksschulklasse. Mir kommt schon vor, dass das nochmal mit der Schule ein bisschen besser wird, weil sie auch in der Klasse merken, da gibt es Kinder, die brauchen da mehr, die brauchen da weniger, da muss man sich ja auch etwas fügen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, aber jetzt mir ist eine Mischung von beiden ganz wichtig.
Bist du eine Mutter, die auch für die individuellen Interessen deiner Tochter kämpft und stehst öfters bei der Lehrerin da und denkst dir, ja, das ist jetzt etwas, was ich anders entschieden hätte und das muss ich jetzt auch mitteilen?
Also absolut nicht. Ich vertraue der lieben Dame, also der Lehrerin von meiner Tochter. Ich kenne auch einige Eltern aus der Klasse, wo ich dann voll oft höre, ja, ich habe mit der Frau telefoniert und ständig, wo ich mir denke, was telefonieren die ständig, was besprechen die? Also bei uns gibt es wirklich nur Kontakt, als Corona mal ein Thema war, wenn Krankheit ein Thema ist oder Elternsprechtag. Also ich stelle die Frau Lehrerin da nicht in Frage. Also ich vertraue als Fachkraft absolut.
Jetzt hätte ich noch eine ganz simple Frage. Wenn deine Tochter am liebsten den gelben Becher zu Hause hat und sie Freunde zu Besuch hat und die Freunde wollen vom gelben Becher trinken, wie reagierst du?
Also jetzt würde ich sagen, da reagiere ich absolut als Balkan-Mama. Bei uns haben Gäste Vorrang. Wenn wir einen roten und einen gelben Becher haben, das Besucherkind will den einen dieser Becher und meiner Tochter schmeckt das nicht, hatte ich gerade letzte Woche, also da bin ich schon, das ist unser Besucherkind und das hat jetzt auch einen besonderen Status und da ist jetzt nicht und die, vor allem alle Becher gehören ja hier meiner Tochter, also bei uns zu Hause gehören ja meiner Tochter, das heißt, die kann ja bei jedem Becher ein Drama machen.
Das heißt, ihr trinkt nicht aus Becher, aus Plastikbecher?
Nein, also.
Wie ist es bei uns am Balkan auch mit dem letzten Stück? Es muss immer ein letztes Stück eigentlich am Tisch bleiben, weil niemand traut sich, das letzte Stück zu nehmen, weil sonst würde man egoistisch rüberkommen.
Nein, es kommt davon, was es ist. Heute gab es ein Stück Pizza zum Teilen und das letzte Stück Pizza und das habe ich den Kindern dann geteilt.
Das wurde geteilt, ja, genau.
Aber ich auch, also ich mit meinem Hintergrund handle auch ein bisschen immer zum Gunsten des Gastkindes, auch aus dem Motiv heraus, dass ich mir denke, ein Gastkind ist vielleicht nicht in seiner wohlsten Umgebung, weil ich gehe immer davon aus, dass die wohlste Umgebung das Zuhause ist, und wenn man zu Besuch ist, dann ist man vielleicht eher etwas schüchterner und vielleicht nicht ganz so offen, und um diesem Kind mehr Wohlfühleffekt zu gewähren, würde ich ihm halt so das letzte Stück geben.
Ich
oder den gelben Becher.
Im Gegenzug finde ich es ja natürlich auch schön, wenn mein Kind irgendwo oder meine Tochter eben mal irgendwo zu Besuch ist und dann da auch mal diesen Sonderstatus genießen kann und sich die Farbe des Bechers aussuchen kann, weil das halt für Kinder nicht wichtig ist. Also
ich habe es jetzt ehrlich gesagt oft erlebt mit meiner Tochter, wenn wir irgendwo zu Besuch sind und sie möchte mit etwas ganz Bestimmtem spielen, das dann gesagt wurde, aber das ist das Lieblingsspielzeug von und mit das dürfen Lorenz. Die Gastkinder
Karen
Hashtag toxische Pommes ja, und damit das dürfen die Gastkinder nicht spielen. Also natürlich hat es jetzt meine Tochter jetzt nicht als unangenehm empfunden. Ich glaube, sie weiß in ihrem Alter noch gar nicht so richtig, was eine unangenehme Situation in der Form ist. Aber für mich war es unangenehm.
Ja, das glaube ich dir.
Ja,
das kann ich auch verstehen. Also das ist, also wir haben das auch, also diese Situation gehabt. Wir haben einen von einer Freundin, der Sohn ist ein bisschen jünger, und es gab dann so die Situation, wo mein Kind jedes Mal, wenn dieser Junge bei uns war, sein Spielzeug gehütet hat und nein, mit dem darfst du nicht spielen und das macht er kaputt und nein, so mit dieser panisch-hysterischen Stimme ihm versucht hat, alles wegzunehmen. Das hat mich massivst gestört und ich habe dann gesagt, so, er ist unser Gast, er darf mit allen deinen Sachen spielen, all unseren Sachen spielen. Und ich weiß, viele würden das auch gar nicht jetzt super finden, vielleicht, aber ich denke mal, und muss auch nicht so sein, aber ich denke mal, wenn du als Gast bist, du kannst nicht einfach einem Gast alles verwehren. Für mich war dann dadurch, dass er hat ja so dahingehend argumentiert, das Kind wäre jünger, könnte seine besseren Spielsachen kaputt machen, und wir haben das dann so gemacht, dass man gesagt hat, okay, wenn es irgendein Spielzeug gibt, wo du besonders Angst hast, dass das kleinere Kind vielleicht kaputt machen könnte, dann sortieren wir es jetzt aus, aber alles, was übrig bleibt, also das ganze Kinderzimmer, bis auf zwei Sachen weniger, steht dem anderen Kind genauso
zur Verfügung. Also Jana, ich sehe das auch genauso wie du. Ja. Und meine Tochter neigt nicht so zu dem, was. Aber wenn das mal Thema war, habe ich immer, bevor kleinerer Besuch gekommen ist, bitte gibt es etwas, wo dieses Kind, was jetzt kommt, wo du nicht möchtest, dass es damit spielt. Wenn es was gibt, 1, 2, 3, 5 Sachen, dann tun wir die weg, weil mir eben diese Situation so unangenehm wäre, eben mein Kind dann zu verteidigen zu müssen. Ja, aber mein Kind möchte nicht, dass das Kleinere, wenn es kleiner ist, damit spielt er das kaputt.
Ich finde das so unfair.
Um das eben abzufangen, weil ich das unfair und unangenehm finde, vorab am besten weg.
Ja. Also. Ja, und wenn sie sich wegen einem Spielzeug nicht einigen können, dann war immer meine Taktik, entweder ihr einigt euch oder das Spielzeug ist weg. So, ich weiß nicht, ob es vielleicht das Teamgefüge vielleicht so stärkt, aber sie müssen sich einigen, ansonsten darf niemand damit spielen. Das ist so auf die Art, wie wenn, keine Ahnung, jemand von der Fußballmannschaft einen Fehler begeht, dann müssen alle 10 Liegestütze machen. So auf die Art. Bestraft werden trotzdem alle.
Das klingt so nach Full Metal Jacket.
Ich finde das gut.
Ich mache einen Bam, Bam, Bam zu Hause.
Private Paula steht hier.
Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie pädagogisch wertvoll das ist, aber es funktioniert. Sie einigen sich, bevor sie zu mir kommen.
Ja. Naja, und wenn das Spielzeug weg ist, haben sie noch immer die Chance, sich darüber zu reden und dann zu dir zu kommen und sagen, hey, wir haben eine Lösung gefunden.
Ja, ich versuche mich auch generell, also sofern Kinder, sag ich mal, altersbedingt auf demselben Level sind, dann will ich da gar nicht involviert sein. Es ist für mich natürlich ein Unterschied, wenn jetzt eine 2-Jährige und ein 7-Jähriger sich gegenüberstehen, weil da ist meiner Meinung nach der Kräfte, oder meiner Meinung nach, das ist definitiv so, dass
der geistige Zustand,
man sich einfach nicht auf Augen, dass man sich hier doch ein anderer Kräftestatus da ist. Und das bewerte ich dann auch anders. Aber wenn die Kinder ungefähr gleich alt sind, dann denke ich mir sehr, sehr oft, bitte macht euch das selbst aus und am besten dort, wo ich es nicht sehen und hören kann, weil ich will nicht bei jedem Kindergartenkonflikt mittendrin sein und versuchen zu schlichten. Ich finde, das ist einfach auch etwas, das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, es ist mir zu anstrengend, sondern das hat auch was damit zu tun, dass ich sage, das müsst ihr halt auch lernen, irgendwie Kompromisse, Lösungen nachzugeben, zu teilen. Das sind Dinge, die müsst ihr lernen. Ich kann auch nicht mein Kind einfach in die Welt werfen und sagen, das erwartet die Welt von dir, aber eigentlich hat es dir nie mehr gezeigt oder beigebracht oder von dir verlangt. Das ist ja auch so zumindest mein Credo.
Genau, weil es wird nicht immer jemand für dich deine Probleme lösen können. Also je früher du lernst, lösungsorientiert zu handeln.
Meine Mama und Papa versuchen es zwar noch ganz, ganz lange in den Institutionen, Kindergarten, Schule, Internat, aber es funktioniert hoffentlich.
Aber nicht. Emilia, was würdest du denn Eltern mit auf den Weg geben?
Natürlich auch altersabhängig, aber grundsätzlich, sei das jetzt Krabbelstuben, Kindergärten, Schule, egal ob Volksschule, höhere Schulen, Vertrauen in die Fachkräfte. Also Leute haben studiert, sind Pädagogen, Sozialarbeiter, was auch immer. Ich kenne auch viele aus diesem Berufsfeld und ich kenne auch niemanden, der per se sagt, ich mag keine Kinder und Jugendlichen und ich mag die fertig und bin gemein. Also das, meine Kollegen und Kolleginnen, die ich aus den unterschiedlichsten Bereichen dann doch kenne, sind wirklich sehr dahinter, im Wohle des einzelnen Kindes zu handeln. Also wirklich vertraut denen, tauscht euch aus, Fragen sind in Ordnung, Nachhaken auch in Ordnung, aber in erster Linie vertrauen und versuchen, eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen zu schaffen und nicht diese als, weiß ich nicht, Feind oder sonst was zu sehen.
Also wenig mitmischen, sondern mehr auch den Leuten vertrauen. Das ist ja auch etwas, was ich sage, bei uns hätte es das auch, ich meine, ich glaube, da werden uns wahrscheinlich ganz viele Österreicher sagen, bei uns auch nicht, aber ich glaube, da sind wir uns einfach auch einig, dass sich die Gesellschaft auch komplett verändert hat, dass unsere Eltern niemals in die Schule gegangen wären und den Lehrer jetzt in Frage gestellt hätten, niemals. Warum das Kind etwas abschreiben muss oder irgendeine Strafaufgabe machen muss, unabhängig davon, wie man das jetzt heute aus pädagogischer Sicht bewerten will. Die Eltern hätten die Kompetenz der Lehrer nicht in Frage gestellt.
Ja, also wir werden auch sehr, sehr oft in Frage gestellt, was für mich auch okay ist, aber da wird man angerufen, also erstmal der Chef, bis es dann zu dir kommt, ohne zu fragen, hey, was war da? Du hast gestern mit meiner Tochter, mit meinem Sohn gesprochen, was war da? Sondern Emilia hat gesagt, natürlich alles total verzerrt und Ding. Also das einem, ich meine, ich bin trotzdem auch die Erwachsene hier, das sind Jugendliche, es passieren natürlich auch Missverständnisse und es passieren Missverständnisse und manchmal gibt es auch Kommunikationsschwierigkeiten, aber mich stört es, dass man mittlerweile als Lehrer, als Pädagoge, als Sozialarbeiter nicht mehr die Möglichkeit bekommt, seine Sicht der Dinge zu erklären, sondern das Kind hat gesagt und das liegt und biegt und das kenne ich eben auch nicht. Meine Eltern waren halt so, was der Lehrer sagt, sitzt und biegt und
ist wahrscheinlich auch eine Mischung nicht richtig.
Genau, ich glaube halt, was ich vorher eine gesagt habe, ich glaube, die Mischung, eine Zusammenarbeit ist, glaube ich, die Lösung.
Ja, vielen Dank für den tollen Einblick.
Als zweiten Tipp noch zur Frage, was man Eltern oder was ich Eltern auf den Weg geben würde, ist, ich erzähle euch dazu eine kleine Geschichte. Eine Mutter ruft mich mal an und erzählt mir, also ihre Tochter wohnt bei uns und sie erzählt mir, wie, dass ihre Tochter eine Prinzessin ist und ganz was Besonderes. Ich habe dann im selben Atemzug geantwortet, dass wir hier im Haus 150 Prinzen und Prinzessinnen haben. Das bedeutet also wirklich 150 ganz, ganz tolle, außergewöhnliche Menschen, die alle für ihre Eltern Prinzen und Prinzessinnen sind. Der Punkt war für mich halt einfach, es geht halt nicht um diese eine Tochter und Prinzessin, sondern wir haben halt hier 150 ganz tolle Kinder und Jugendliche, wo man eine Gemeinschaft miteinander aufbauen muss. Es geht dann halt nicht um die Einzelne, die halt irgendwelche, was weiß ich, was für Bedürfnisse hat. Weil wenn das so ist, dann sind sie bei uns auch nicht am richtigen Ort. Das kann man halt auch so sagen.
Also ihr seid nicht das Schloss für für
also wir sind, ich dachte, wir verlinken jetzt das Elsa-Schloss in Hallein. Ja, Emilia, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke und für die Tipps, die du uns gegeben hast.
Bitteschön. Danke für die Einladung.
Und wir? Worüber reden wir in der nächsten Folge, Jana?
Ja, worüber reden wir in der nächsten Folge? Ja, also wir haben uns schon wieder Gedanken gemacht, was uns beschäftigt. Und zwar sollen unsere nächsten Themen dann doch etwas lustiger werden als die ernsten Themen aus den Vorfolgen, die wir besprochen haben. Und zwar werden wir uns mit Redewendungen beschäftigen, mit österreichischen schrägen Redewendungen als auch Balkan-Redewendungen. Wir werden sie übersetzen, interpretieren.
Genau. In einen Kontext setzen, wie zum Beispiel so klein wie Hut, wie ein Hut, nein, so klein mit Hut. So klein wie ein Hut. Schau, ich kann nicht mal die Redewendungen.
Ich sage nur oder Bog i Batina.
Genau. Wie Himmel und Hölle.
Ja, es gibt viele tolle Redewendungen in der deutschen Sprache als auch in den Balkan-Redewendungen. Wir werden euch ein paar dazu vorbereiten. Was wir uns auf alle Fälle wünschen, ist auch euer Beitrag. Gibt es ein paar lustige Redewendungen, die ihr uns mitgeben wird, über die wir uns unterhalten werden? Her damit, schickt es uns, kommentiert es in unseren Feed. Wir freuen uns auf alle Fälle.
Danke
und bis bald. Und lasst die Balkanbrille auf.